Sie haben diese Zusatzdatei erhalten, weil aufgrund Ihrer Geburtszeit eine spezielle Situation entstanden ist. Gemäß Ihrer Geburtszeit haben Sie den vierten Ton aktiviert, aber unterhalb von 20% von dessen Reichweite. Das heißt, es gibt eine durchaus relevante Wahrscheinlichkeit, dass es auch der davorliegende, der dritte Ton sein könnte. Das hat gravierende Auswirkungen. Es ändert sich nämlich nicht nur der Ton, sondern es ändert sich dadurch die Natur des Körpers, rechter Körper, linker Körper. Und darüber hinaus ändert sich auch das konkrete PHS, weil sie innerhalb der gleichen Farbe, in ihrem Fall von rechts nach links sozusagen geschaltet würden, wenn es der dritte Ton ist. Das heißt, das kann man jetzt nicht einfach stehen lassen und hoffen, dass es schon irgendwie stimmen wird. Das bedarf jetzt einer genauen Betrachtung. Und dazu ist es natürlich notwendig, dass Sie so wie Sie in jenem Reading, das jetzt zuerst mal auf Ihrem vierten Ton basiert, also sowohl die Farbe als auch den Ton ausführlich erklärt bekommen haben, also die Farbe in der entsprechenden Fixierung, ganz genauso machen wir das jetzt nochmals, aber jetzt eben mit der linken Fixierung und dem dritten Ton. Der erste Teil über die Farbe wird eine Wiederholung sein. Das ist aber in Bezug sozusagen als eine Art Einstimmung überhaupt kein Fehler, wenn Sie das, was allgemein für die Farbe zutrifft, nochmal hören. Dann kommt also die Natur des linken Körpers, dann kommt die linke Fixierung der Farbe und das entsprechend mögliche andere PHS. Und zuletzt kommt dann der Ton 3. Und danach werde ich sozusagen noch einige Worte dazu sagen, wie Sie jetzt ganz konkret Ihr Experiment angehen können, um einigermaßen verlässlich herauszufinden, was denn jetzt für Sie die richtige PHS-Vorgangsweise ist. Sie haben also die zweite Farbe aktiviert. Und die 2, naja, die 2 kommt gleich nach der 1, nicht? Das heißt, die zweite Farbe, das ist ein Verdauungssystem, das vor geraumer Zeit entstanden ist. Also es gehört zu jener Binarität 1 und 2, die Jäger und Sammler umschließt. Und die Sammler, das ist die zweite Farbe, die Sammler sind sozusagen die modernere, die etwas modernere Variante vom Verdauungssystem, aber auch von der kulturellen Stufe, von der Entwicklungsstufe her. Und der Name dieser zweiten Farbe ist Geschmack. Und das, was man zuerst mal sagen muss, das ist ein primitives, robustes Verdauungssystem, nicht sehr ursprünglich, einfach, aber verlässlich. Und diese Primitivität darf jetzt in keinster Weise als abwertend verstanden werden, sondern es ist einfach, es kommt aus einer einfachen Zeit und es ist ein einfaches Verdauungssystem. Und jetzt sozusagen zur Einstimmung, was bedeutet es, ein Sammler, eine Sammlerin zu sein? Naja, offensichtlich wird das eine Tendenz sein, eine logische Tendenz, sich in Richtung von Nahrungsmitteln zu bewegen, die sind bio, idealerweise bio, ursprünglich, regional, nicht weiterverarbeitet und selbstverständlich der Jahreslauf, das saisonale Angebot spielt eine große Rolle. Das heißt, wir haben es mit einer ganz einfachen Ernährung zu tun und das Problem ist natürlich, dass es die inzwischen gar nicht mehr so einfach zu bekommen gibt. Wenn Sie heute in einen Supermarkt gehen, dann kann man mit Fug und Recht sagen, mindestens 95% der dort angebotenen Waren gehören nicht in die Kategorie bio, ursprünglich, regional und saisonal. Und das ist jetzt so ein bisschen die Schwierigkeit, also einerseits die praktische Schwierigkeit und zweitens natürlich auch die Konditionierungsgeschichte, die bei jedem Menschen verschieden stark hereinspielt und vielleicht die eigene Ernährungsweise schon sehr weit weggeführt hat von dieser Ursprünglichkeit. Jetzt evolutionär gesehen ist die Sammlerkultur eine Kultur, in der sich eine relativ konstantere Ernährungsgrundlage entwickelt hat. Also auf der ersten Stufe beim Jäger haben wir Menschen, die gehen sozusagen raus, nehmen, was sie bekommen können und essen's und das war's. Und beim Sammler, ja, wie der Name schon sagt, der sammelt auch etwas, das heißt, es gibt schon mal eine gewisse Vorratshaltung, ein ganz wesentlicher Fortschritt. Vor allem aber gibt es ein entstandenes Bewusstsein für mögliche Nahrungsquellen und die Fähigkeit oder daraus resultierende Fähigkeit, diesen Nahrungsquellen zu folgen. In vielen Fällen resultiert daraus ein nomadisches Leben. Also es gibt viele Kulturen, also zum Beispiel die nordamerikanischen Indianer, die mit den Büffeln ziehen. Oder die Lappländer, die mit den Rentieren ziehen. Also nomadische Kulturen folgen einem quasi einem bestimmten Hauptnahrungsmittel und dieses Hauptnahrungsmittel dominiert dann auch sehr stark in dieser Kultur, liefert gleichsam ganz wichtige oder die meisten Rohstoffe und auf alle Fälle ist sozusagen dieser Eckpfeiler der Ernährung. Und drumherum gibt es dann wechselnde saisonale Angebote sozusagen aus der Natur. Und wenn es eine stationäre Nahrungsquelle gibt, dann kann es natürlich auch zu einer gewissen Sesshaftigkeit kommen. Also ein Beispiel wäre jetzt etwa Küstenfischerei. Nicht, wenn dort sozusagen entsprechende Fischbestände vorhanden sind und die Konkurrenz nicht so groß, dann ist das eine verlässliche Nahrungsquelle, die stationär ist. Dann kann man sozusagen auch sesshaft werden. Aber jetzt der Punkt, der für unser PHS so wichtig sein wird. Wenn man sich beide Varianten vorstellt, in jedem Fall ist die Sammlerkultur eine, die durch eine geringe Auswahl verschiedener Nahrungsmittel gekennzeichnet ist. Sehr oft gibt es einen eindeutig dominierenden Hauptträger der Ernährung und wir würden das aus moderner Sicht würden wir das zumindest umgangssprachlich als eine tendenziell einseitige Ernährung beschreiben. Und das ist jetzt nicht negativ gemeint, aber es ist ganz wichtig zu verstehen, worauf der Sammler PHS schlussendlich hinausläuft. Also jedenfalls das Verdauungssystem kommt aus einer Zeit, in der die Anzahl verschiedener Nahrungsmittel in dieser Kultur gering ist, relativ gering ist, wo es typischerweise ein dominierendes Hauptnahrungsmittel gibt und eine sehr begrenzte Anzahl zusätzlicher Nahrungsmittel und sozusagen was dafür oder dadurch gewonnen wird, das ist eine konstantere Nahrungszufuhr. Man muss sozusagen nicht jeden Tag drum bangen, ob es was zu essen gibt. Die Farbe beschreibt jetzt nicht nur das PHS, sondern man kann sich die Farbe sozusagen auch vorstellen als einen Hinweis auf einen bestimmten Aspekt der Körperintelligenz. Und das ist etwas, das habe ich auch persönlich immer sehr bereichernd gefunden, sich in einem meditativen Augenblick so die Frage zu stellen, welche Eigenschaften braucht denn ein Sammler, um erfolgreich zu sein? Man könnte auch sagen, was ist die spezifische Intelligenz und die spezifischen Fähigkeiten, die ich in einem Sammlerkörper vermuten darf. Und das ist etwas, was ich nicht vorgeben möchte, sondern nur sozusagen ein Beispiel als Anregung. Ein Sammler, wenn er einen guten Platz gefunden hat, wo es etwas zu holen gibt, wird das niemals weitererzählen. Ja? Das ist nicht, seht her, was ich Tolles gefunden habe, sondern das ist quasi ein Geheimnis, das man auf dem Totenbett einem bevorzugten Kind offenbart und ansonsten schweigt man drüber. Ja? Also sehr anders, als wir das heute machen. Nicht? Jeder, der meint, irgendwas Tolles gefunden zu haben, muss es auf Facebook veröffentlichen. Und dann ist der idyllische Badeplatz, ist noch 2 Wochen eine einzige Müllhalde geworden. Also das entspricht nicht der Sammlerintelligenz. Und jetzt muss man dazu verstehen, jede dieser Farben operiert in einer Polarität. Das heißt, das generelle Thema haben wir besprochen. Eine relativ begrenzte Auswahl an Nahrungsmitteln. Aber die Polarität wird uns dann zum exakt genauen BHS führen. Die Polarität wird genannt links fixiert oder rechts fixiert. Und der fixierende Agent sozusagen ist der Ton. Also es hängt vom Ton ab, ob man in einer Farbe links oder rechts fixiert ist. Und die führt zum eigentlichen BHS. Und diese Polarität der zweiten Farbe lautet auf der einen Seite Geschmack offen, das ist links, und auf der rechten Seite Geschmack geschlossen. Und dem werden wir uns jetzt natürlich zuwenden. Sie sind jetzt offensichtlich links fixiert. Und was genau bedeutet das? Also zuerst mal, es beschreibt eine Eigenschaft des Körpers als Ganzen, aber es beschreibt auch eine ganz spezielle Eigenschaft des Gehirns als einem besonderen Teil dieses Körpers. Und wenn wir jetzt mal über den Körper sprechen, dann lautet das Schlüsselwort, das ist ein aktiver Körper. Und ein aktiver Körper, das darf gerne wörtlich genommen werden, das ist ein Körper, der tut gern etwas, der bewegt sich gerne, der macht gern etwas aktiv, nicht? Also irgendetwas wird unternommen, irgendetwas wird getan und der Bewegungsdrang ist typischerweise auch relativ stark. Aber das heißt jetzt nicht nur sozusagen der bewegt sich viel. Das ist ein aktiver Körper, weil er, ja, man muss jetzt vorsichtig sein mit der Wortwahl, aber ich sage jetzt mal, weil er etwas vorhat. Das ist ein in diesem Sinne strategischer Körper, der möchte etwas erreichen, der möchte etwas schaffen, der hat einen Grund, warum er etwas tut. Das ist schlussendlich nicht ein Körper, der sozusagen nur irgendwo rumhängt und sich die Sonne auf den Bauch scheinen lässt, weil das angenehm ist, sondern da ist immer eine Agenda, da ist immer eine Absicht, da wird immer irgendetwas verfolgt. Das, was die Sache jetzt für den betreffenden Menschen, also für Sie, nicht unbedingt so einfach durchschaubar macht, ist, dass der Verstand das nicht unbedingt mitbekommt. Man muss jetzt wirklich verstehen, der Körper hat ein Eigenleben. Und wir mit unserem Bewusstsein brauchen doch im Wesentlichen den Verstand als Interpretationshilfe dessen, was wir wahrnehmen. Und der Verstand hat vom Körper keine Ahnung. Das heißt, er bekommt oft nicht mit, was der Körper so tut und vor allem nicht, warum. Daher ist das jetzt Gesagte möglicherweise, das hängt von der Gesamtkonfiguration ab, für Sie auch nicht unbedingt sofort einzusehen. Aber auf alle Fälle, das ist ein Körper, der kümmert sich um Dinge, der will was erreichen und dafür ist er aktiv, nicht sozusagen aus der Freude daran, sondern da gibt es immer einen handfesten Grund. Damit ist es natürlich auch ein sehr überlebensfähiger, ja tendenziell allein überlebensfähiger Körper. Wiederum, was Sie darüber denken, kann auch anders sein. Vom Gehirn her ist es so, dass das ein Gehirn ist, das speichert das ab, was es braucht, um das zu erreichen, was gerade auf der Tagesordnung steht. Also mit anderen Worten, das ist ein biologisches System, dass wenn es in die Welt schaut, und das Schauen gilt jetzt sozusagen als Metapher für die gesamte sinnliche Wahrnehmung, das ist ein System, das nimmt das wahr, was irgendeine Beziehung zu dem Ziel hat, das gerade verfolgt wird, zu der Absicht, die gerade dominiert, und alles andere wird gleichsam links liegen gelassen, wird nicht wirklich aufgenommen und kann daher später natürlich auch nicht als Information zur Verfügung stehen. Also wir haben in dem Sinne immer eine gewisse Spezialisierung im Augenblick, die die Wahrnehmung betrifft und dann letztlich auch das Gedächtnis. Das sind natürlich Körper, die sind überwiegend auch sportlich. Das heißt, denen schadet es auch nicht, wenn sie ernsthaft Sport betreiben. Und denen wird das sehr oft auch Freude machen. Und das ist ein Körper, der sich nicht leicht entspannt und der paradoxerweise, um sich zu entspannen, auf alle Fälle eine gewisse Aktivität braucht. Das muss jetzt nicht immer eine physisch-sportliche Aktivität sein. Wenn ich sozusagen am Abend noch eineinhalb, zwei Stunden im Internet was recherchiere, kann ich mich auch entspannen und in dem Fall mehr durch neuronale Aktivität. Aber es ist noch immer, es ist jetzt nicht einfach nur rumhängen, sondern es ist noch immer eine Tätigkeit, nur halt eine entspannte oder entspannende Tätigkeit. Aufgrund dessen brauchen linke Körper, kann man sich gut vorstellen, auch mehr Nahrung als andere. Und sozusagen diese kontinuierliche Aufrechterhaltung der Ernährung, die ist für die sehr wichtig. Also zu lange Essenspausen sind sehr fragwürdig, weil sie das System sozusagen runterfahren, weil dann diese Aktivität, die eigentlich die richtige Art und Weise wäre, nicht unterstützt wird. Jetzt muss man auch sagen, das, worüber wir da jetzt im Augenblick sprechen, das ist eines von vier Elementen, die die sogenannte Variable bilden, oder her noch nicht das Gesamtbild. Darüber hinaus muss man es natürlich auch immer mit dem Typus kombinieren. Also ein mentaler Projektor mit einem linken Körper wird natürlich trotzdem weniger Bewegung brauchen als ein manifestierender Generator mit einem linken Körper. Aber innerhalb des Typus, würde das noch immer die körperlich aktivere Variante beschreiben als jede andere. Also das ist jetzt ganz, ganz grob. Also es gibt über links und rechts wahnsinnig viel zu sagen, das unseren Rahmen hier wirklich sprengen würde. Aber das ist das, was ich unbedingt wissen muss, weil es auch mit dem körperlichen Wohlergehen direkt verbunden ist. Sie sind also ein Sammler, eine Sammlerin mit einem aktiven Körper, fixiert nach links, und das bedeutet Geschmack offen. Und Geschmack offen ist eine sogenannte, auf Englisch heißt es Rigid Determination, also sozusagen eine rigide Entschlossenheit, könnte man sagen. Und gemeint ist die rigide Entschlossenheit des Körpers, nicht des Verstandes. Die rigide Entschlossenheit des Körpers. Eine Entschlossenheit wozu? Eine Entschlossenheit, die Auswahl der Nahrungsmittel sehr stark einzuengen, sodass mit den verbleibenden Nahrungsmitteln eine starke Wiederholung gegeben ist. Mit anderen Worten, dass man relativ oft dasselbe Essen zu sich nimmt. Und das bezieht sich jetzt nicht nur auf das Essen, sondern selbstverständlich auch auf das Trinken. Und wenn dieser Prozess der Einengung lange genug funktioniert hat, dann wird sich sowas wie eine sich stetig wiederholende Speisekarte herausbilden. Das hört sich jetzt leider viel einfacher an, als es ist. Also wir sind unweigerlich konditioniert auf eine kulturtypische Ernährung, und dazu haben wir ja im Augenblick eine derartig große Auswahl an Nahrungsmitteln, wie es sie noch nie gegeben hat. Ich bekomme heute alles von überall her, jederzeit. Ja, vielleicht nicht im kleinen Dorf, aber in einem einigermaßen nennenswerten Supermarkt haben sie Produkte, ich weiß nicht aus wie vielen Ländern, und das immer, nicht jederzeit. Das ist jetzt zwar sehr interessant, aber es ist der Sammlerdiät direkt entgegengesetzt. Das heißt, ich muss mich mal von dieser Scheinfülle, würde ich das jetzt gerne nennen, die Scheinfülle dieses Angebots innerlich verabschieden, weil sonst falle ich da immer wieder drauf rein und verliere mich sozusagen in diesem überwältigenden Angebot. Jetzt gibt es also eine Ernährung, sehr wahrscheinlich, folgen Sie einer Ernährung, die bei weitem nicht der Sammlerernährung entspricht. Und die Frage ist eigentlich jetzt die Frage nach dem Rückweg. Wie kann man beginnen, den Rückweg einzuschlagen? Und was ich vorschlagen würde, das ist, mit einer Bestandsaufnahme zu beginnen. Also dazu braucht man vielleicht mal einen Nachmittag Zeit, und es wird nicht zu einem perfekten Ergebnis führen, aber es ist ein sehr sinnvoller Anfang. Also man könnte jetzt eine Bestandsaufnahme machen und sich alles aufschreiben, und ich meine alles aufschreiben, was man ungefähr in den letzten 12 Monaten gegessen hat. Also damit meine ich alle Nahrungsmittel und alle Getränke und selbstverständlich so detailliert als möglich. Also nicht Mehl, sondern Weizenmehl, Dinkelmehl, Maismehl, also die Gewürze, also wirklich alles, jede einzelne Komponente. Eine sozusagen eine Inventur der augenblicklichen Ernährung. Und dann, und auch das ist nicht eine ideale Vorgangsweise, weil ich dazu den Verstand brauche, aber die Frage, zuerst mal mit einer Frage beginnen, was von dieser sehr wahrscheinlich umfangreichen Liste kann ich entbehren, ohne dass es mich stört? Also worauf kann ich jetzt sozusagen verzichten und es ist mir vollkommen egal. Wenn ich mir vorstelle, ich esse das jetzt nie mehr, dann fehlt mir nichts. Das ist mit Sicherheit keine vollständig richtige Liste, die auf die Art entsteht. Aber ich habe in dem Fall, darf ich mich einbringen, weil ich habe zufällig dieses PHS. Ich habe das so gemacht und ich hatte wirklich, fast möchte ich sagen, eine Erleuchtung. Mir ist klar geworden, dass ich ganz problemlos 50% dessen, was ich aufgeschrieben hatte, sofort aus meinem Leben entlassen kann und ich werde dem keine Träne nachweinen. Und ob das jetzt 50 oder 45 oder 55% sind, ist egal, aber es ist ein Anfang. Es ist ein Anfang. Und der Anfang heißt, ich versuche es jetzt mal mit der Liste, die übrig geblieben ist. Ich versuche dieser Liste zu folgen und das, was ich entlassen kann, jetzt auch wirklich aus meinem Leben zu entlassen. Naja, das wird jetzt natürlich nicht gleich perfekt sein. Es ist notwendig, dass man langsam und geduldig ist. Alte Gewohnheiten sind nie zu unterschätzen. Und der weitere Prozess sollte immer in diesen beiden Fragen stehen. Das eine, was kann ich sein lassen, ohne dass es mir fehlt? Also ganz wichtig, es geht nicht um ein künstliches Sich-Beschneiden, sozusagen, das darf ich nicht essen, oh Gott, das darf ich nicht essen, sondern das brauche ich eh nicht, das ist quasi eher eine Befreiung als ein Verlust. Also was kann ich sein lassen? Die andere, auch sehr wichtige Frage ist, weil auch die kann man ja praktisch überprüfen, was schmeckt mir so gut, was mag ich so sehr, dass ich es jeden Tag essen könnte? Also mit diesen beiden Perspektiven, die eine die ausschließende, was brauche ich nicht mehr, die andere gleichsam die einschließende, was esse ich so gerne, dass ich es quasi jeden Tag essen könnte, wird sich nach und nach natürlich eine ganz schöne Präzisierung ergeben. Und die kann aber durch ganz verschiedene Stadien gehen. Also zuerst mal kann vielleicht rauskommen, das sind jetzt natürlich nur Beispiele, ja, das sagt ja nichts darüber aus, ob jetzt Fleisch für Sie gut ist oder Gemüse oder beides, das haben wir ja schon ganz zu Anfang besprochen, das sagt uns BHS nicht. Aber es kann jetzt zum Beispiel sein, dass Sie rausfinden, wenn Fleisch, dann Rind. Das ist schon mal ein ganz schönes Kriterium, weil es heißt, alles andere brauche ich nicht. Gut, aber Rind, naja, im nächsten Schritt könnte es sein, dass Sie herausfinden, ja, es muss aber schon, wenn es irgendwie geht, Roastbeef sein. Ja, nicht irgendein Teil vom Rind, Roastbeef. Und wenn der Prozess weitergeht, dann kann sein, dass Sie draufkommen, also am allerliebsten, aber bitte schon vom Angusrind. Und schlussendlich dann womöglich noch auf eine ganz bestimmte Art zubereitet. Also mit anderen Worten, diese Verengung, das ist ja ein Prozess der Verengung, der kann so eng werden, der kann so präzise werden, dass er schon jedenfalls von außen betrachtet so ein bisschen zwanghaft wirkt. Oder selbst bei Produkten, die man fertig kauft, nehmen wir jetzt zum Beispiel eine Konfitüre oder einen bestimmten Honig. Konfitüre ist jetzt das bessere Beispiel für das, was ich vermitteln möchte. Das muss immer dieselbe Frucht sein, dieselbe Marke selbstverständlich und dann noch eine ganz bestimmte Variante. Und wenn Sie ein Sammler sind, dann geht es Ihnen auch immer so, wenn Sie dann so ein Produkt gefunden haben, das Sie gerne konsumieren, und dann ändert diese Firma etwas, ja? Dann will sie das Produkt aufhübschen oder neu machen oder verbessern. Das ist für einen Sammler zum Schreien, das hasst man. Weil jetzt hat man endlich was gefunden, was sozusagen hineinpasst, wirklich hineinpasst in die eigene Ernährung, dann wird es einem durch so eine Firmenpolitik quasi wieder weggenommen. So, andere Fragen, die sehr, sehr hilfreich sein können auf diesem Rückweg, das ist die Frage, was haben Sie als Kind geliebt? Ja, was war das Lieblingsessen oder die Lieblingsessen als Kind? Und wonach hat es Sie verlangt, wenn Sie krank, erschöpft oder rekonvaleszent waren? Also in dem Zustand ist sozusagen, setzt dich die körperliche Bedürftigkeit über die Gewohnheit und die Konditionierung leichter hinweg. Und es muss jetzt nicht heute 1:1 übernehmbar sein, aber es weist meistens in eine Richtung, die hilfreich ist. Jetzt haben wir am Anfang gesagt, also ursprünglich Bio, selbstverständlich, wenn es irgendwie geht, und auch das Wort regional ist gefallen, regional. Und regional bedeutet aber natürlich trotzdem jetzt in der heutigen Zeit nicht, Sie dürfen jetzt, bildlich gesprochen, keine Bananen essen. Also wenn nun mal Bananen Ihr Ding sind, selbstverständlich essen Sie die. Aber auch da werden es sehr wahrscheinlich immer die gleichen sein müssen. Und das Problem ist jetzt erstens natürlich, das ist ein langer Prozess. Es ist ein langer Prozess, weil sich der Körper ja auch wieder ändern kann. Es ist jetzt nicht so, ich habe meine Ernährung gefunden und die muss auf ewige Zeiten gleich bleiben. Und das andere ist, dass dieser Prozess beträchtliche soziale Hürden kreieren kann. Also wenn Sie jetzt wirklich sozusagen eingespielt sind, wenn Sie jetzt wirklich Ihre sich wiederholende Diät gefunden haben, naja, und dann gibt's Weihnachten und Mama kocht und zwar ganz was anderes, oder Sie sind irgendwo eingeladen und müssen jetzt unbedingt ein Dessert essen, das Sie überhaupt nicht wollen. Das sind so bestimmte Herausforderungen, wo wir natürlicherweise, weil das Soziale nun mal sehr wichtig für uns ist, eine Tendenz haben, ich sage jetzt mal nachzugeben. Also quasi, na gut, heute. Nicht also heute, jetzt, das ist eine Ausnahmegelegenheit. Aber wenn man realistisch ist, dann sieht man, dass es solche Ausnahmegelegenheiten dann mehr oder weniger jeden zweiten oder dritten Tag gibt und dass sich das natürlich nicht gut auswirken kann. Weil man muss sehen, die Sammlerdiät, eine der Eigenschaften, die sie hat, ist, dass das Verdauungssystem ganz massiv eingestimmt wird und werden soll, naja, auf das Hauptnahrungsmittel und die dieses Hauptnahrungsmittel begleitenden Komponenten. Und ja, es dürfen natürlich auch zwei oder drei Hauptnahrungsmittel sein, aber es sind wenige. Und jedes Mal, wenn diese Einstimmung unterbrochen wird, ich möchte nicht sagen, man muss von vorn beginnen, aber es ist definitiv eine massive Störung des Prozesses. Es ist eben ein Einstimmen. Das ist so wie bei einem Instrument, nicht? Wenn ein Instrument ganz fein gestimmt ist und dann dreht jemand und verstellt es total, dann bedarf es schon wieder eines gewissen Aufwands, den eigentlich richtigen Ton neu einzustimmen. Und das ist das Problem mit den Ausnahmen. Darum ist es ja ein rigides PHS. Ja, es lebt eigentlich davon oder es ist sehr wichtig, dass es eigentlich keine oder absolut ganz wenige Ausnahmen gibt. Also, das heißt, man muss schon verstehen, zum Beispiel auch in einer Familie kann das ein Riesenproblem sein. Ja, Mami ist eine Sammlerin, aber der Rest der Familie nicht. Also die wollen dann natürlich nicht immer dasselbe essen, was Mami essen möchte. Dann hat man das Problem, dass man vielleicht, idealerweise müsste man jetzt jeden Tag zwei Essen machen. Das ist in einem normalen Leben mit Beruf und Einkaufen und allem drum und dran. Also vielleicht ist es machbar, aber es ist nicht angenehm. Und es ist nicht bequem. Und an der Stelle ist es darum wichtig, auch daran zu erinnern, es ist nicht bequem, man selbst zu sein. Ja, es ist nicht bequem. Man muss sich schon auch manchmal ein bisschen dafür anstrengen. Das heißt eigentlich Prioritäten setzen. Was es auch gibt ist, viele Sammler haben über eine bestimmte Zeit, sagen wir mal einige Monate, eine sehr bestimmte, rigide Auswahl, die wirklich relativ überschaubar ist, aber nach einer gewissen Zeit sozusagen wechseln sie zu einer anderen Auswahl. Und sehr häufig hängt das mit dem Wechsel der Jahreszeiten zusammen. Also sozusagen eine Winterküche und eine Sommerküche, könnte man sagen. Das ist sehr häufig zu beobachten. Und das sollte einem sozusagen weder beunruhigen noch überraschen. Und ist ein Hinweis dafür, wie wichtig es ist, immer beim Körper zu bleiben. Der Verstand wird immer eine Tendenz haben, die Dinge festnageln zu wollen. Ja, in Konzepte. Ja, in Konzepte, in Überzeugungen, in das, was man unbedingt tun muss. Und dadurch kann der Kontakt mit dem Körper verloren gehen. Und das darf auf keinen Fall geschehen, weil der gesamte BHS-Prozess muss vom Körper geführt werden, und zwar auf eine organische Weise. Das heißt nicht, man zwingt quasi den Körper, sich jetzt radikal von einem Tag auf den nächsten umzustellen, sondern gerade umgekehrt, man geht ein bisschen in die richtige Richtung und schaut mal, wie das ist. Ja, wie geht's mir? Ja, wie schmeckt mir das Essen? Wie schlafe ich? Wie verdaue ich? Wie geht's mir am nächsten Tag? Also, ist es irgendwie erkennbar besser als früher? Und dann und nur dann, wenn das der Fall ist, und es kann natürlich manchmal auch eine kleine Umstellungszeit brauchen, dann bestätigt sich das ja. Und im Augenblick, wo sich es bestätigt, wird es verstärkt. Also ich kann ganz, ganz dem Prozess vertrauen. Ich muss nichts erzwingen oder beschleunigen. Es geht um eine freundschaftlich liebevolle Aufmerksamkeit für den Körper in einem Experiment, das man grundsätzlich ergebnisoffen angehen sollte. Und jetzt müssen wir natürlich noch verstehen, was bedeutet Geschmack offen. Geschmack offen bedeutet, naja, dass man auch immer wieder bereit ist, etwas Neues zu verkosten. Also, dass man nicht sagt, ich habe jetzt meine Ernährung gefunden, mich interessiert überhaupt nichts mehr. Ja, von Zeit zu Zeit taucht irgendwas Neues auf. Und Geschmack offen heißt, ich probiere das mal. Weil nur dann kann ich es wissen. Und wenn das geschieht, in den allermeisten Fällen, eben weil es Geschmack ist, weil es eher ausschließend ist als einschließend, in den allermeisten Fällen wird das, was neu probiert wurde, verworfen werden. Ja, interessiert mich nicht, schmeckt mir nicht, brauche ich nicht. Aber manchmal, ganz manchmal kann es sein, dass gleichsam eine Entdeckung gemacht wird und dass ein neues Nahrungsmittel in den Speiseplan aufgenommen wird. Also es kann sozusagen zu langsamen Veränderungen kommen, und im Sinne der Winter- und der Sommerernährung, die können dann auch sehr repetitiv sein. Also sozusagen im Sommer ist es immer die Sommerernährung und im Winter ist es immer die Winterernährung. Trotzdem gibt es den Wechsel zwischen vielleicht zwei recht verschiedenen Speiseplänen. Dieser Prozess, der wird sich dann auch auf anderen Ebenen zeigen oder hat es vielleicht schon getan. Also das kann sein, ich kaufe nur Hemden oder Blusen einer ganz bestimmten Stoffqualität oder ich habe ganz bestimmte Schuhe, ganz bestimmte Laufschuhe oder ich verwende seit 20 Jahren dasselbe Shampoo. Das sind auch alles typische Beobachtungen, die man bei Sammlern machen kann. Jetzt muss man natürlich sagen, das BHS dient nicht nur der, sagen wir mal, Verbesserung der physischen Lebensqualität, der Gesundheit und, wenn alles gut geht, der gesunden Langlebigkeit. Es dient ganz besonders und in gewisser Weise in erster Linie der Differenzierung des Körpers. Und um das in seiner ganzen Tragweite zu verstehen, müssen wir ein bisschen weiter ausholen. Wenn man den Begriff Differenzierung des Körpers verwendet, dann kann man natürlich an alle möglichen Qualitäten denken, zu Recht, die einen Körper kennzeichnen. Aber das Herzstück dieser Differenzierung ist ein Element, das sich ebenfalls unterhalb der Linie befindet, genauso wie die Farbe, nämlich der Ton. Jener Ton, der in der Grafik gleich neben der Farbe angezeigt ist, Und dieser Ton, den kann man sich wirklich vorstellen wie den Eckpfeiler, um den herum gleichsam der Körper aufgebaut ist. Der Ton beschreibt die Kognition. Das ist jetzt auch so eines dieser Wörter, die man vielleicht besser genau definiert. Mit Kognition ist im Grunde eine Art Erkenntnisfähigkeit gemeint, aber hier, weil wir es ganz explizit mit dem Körper zu tun haben, eine Erkenntnisfähigkeit, die natürlich auf einem sensorischen Input beruht. Also wir haben es mit einer Wahrnehmung zu tun, ja, mit einer sinnlichen Wahrnehmung, und wir haben es aber auch mit der Fähigkeit zu tun, aus dieser sinnlichen Wahrnehmung Erkenntnisse zu gewinnen. Und das ist es, worum es letztlich in der Evolution geht. Also wir sind offensichtlich nicht die schnellsten Kreaturen, wir sind nicht die stärksten Kreaturen, wir können nicht am besten schwimmen, wir können nicht fliegen, aber wir sind an der Spitze der Nahrungskette. Warum denn? Weil unsere Kognition jedenfalls weiterentwickelt ist als die der anderen Säugetiere auf diesem Planeten. Also, Kognition bedeutet Input und Auswertung, könnte man sagen. Und diese, umgangssprachlich beschreiben wir diese Qualitäten als die fünf Sinne. Also tatsächlich sind es mehr als fünf, und es gibt auch einige dabei, die recht exotisch sind. Aber als eine erste Annäherung kann man das ruhig stehen lassen. Sehen, riechen, hören, schmecken, fühlen, darunter kann man sich was vorstellen. Und wir geben dem jetzt gar nicht so furchtbar viel Aufmerksamkeit, weil das ja so selbstverständlich ist und weil wir wieder einmal einander so ähnlich zu sein scheinen. Nicht, wenn jetzt nicht irgendwelche angeborenen oder unfallbedingten Schäden eingetreten sind. Wir alle sehen und hören und riechen und schmecken und fühlen. Das gehört zum Menschsein dazu. Und es scheint jetzt keine großartigen Unterschiede zu geben. Ja, es gibt ein paar Musiker, die haben das absolute Gehör. Und dann gibt es da oder dort noch den Chefsommelier, der hat einen ganz besonders feinen Geschmack. Aber im Wesentlichen war es das. Naja, und das ist natürlich wieder einmal nicht wirklich zutreffend. Die Differenzierung ist einfach nicht erkennbar, weil wir homogenisiert sind. Tatsächlich ist in jedem Menschen eine bestimmte Kognition angelegt, die durch den Ton angezeigt wird, in der das Potenzial da ist, dass es sich ja in eine Dimension entfalten kann, die zum gegenwärtigen Zeitpunkt, wenn man sie beschreiben würde oder könnte, sich eher noch Science Fiction anhören würde. Also sie geht über das normale Maß potenziell weit, weit, weit hinaus. Aber die Sache hat einen Haken. Damit sich der Ton zu seinem vollen Potenzial entfalten kann, muss der Körper über eine längere Zeit in der für ihn spezifischen Körperchemie, körperchemischen Situation sein. Und diese innere Körperchemie wird durch mehrere Faktoren beeinflusst, aber natürlich ganz besonders durch die Ernährung. Und das ist jetzt die Schwierigkeit, das ist die Hürde, die genommen werden muss. Ich muss relativ lange Zeit meinem PHS folgen, dann ändert sich die Körperchemie, und Körperchemie heißt selbstverständlich auch die Körperchemie im Großhirn. Und dadurch werden gleichsam Nervenleitungen, Verbindungen, die an sich schon immer da waren, aber nie wirklich genutzt wurden, man könnte sagen gereinigt, funktionsfähig gemacht. Und das eröffnet dann die Möglichkeit dafür, dass sich die entsprechende Kognition entfalten kann. Und nachdem eben sehr, sehr wenige Menschen ihrem PHS folgen, haben wir nach wie vor den Eindruck, wir sind da nicht groß unterschiedlich, weil es relativ selten gibt es ein Beispiel dafür, dass sich eine solche Kognition wirklich entfaltet hat. Und dazu kommt natürlich, dass man das nicht in den meisten Fällen ja von außen nicht sofort wahrnimmt. Wenn Sie jetzt mit jemandem zu tun haben, der eine kognitive Fähigkeit ganz wunderbar entfaltet hat, dann merkt der vielleicht etwas davon, aber Sie von außen würden es auch nicht unbedingt sofort mitbekommen. So, was bedeutet das? Es bedeutet zuerst mal, dass der Körper in einer ganz bestimmten sensorischen Dimension die meisten Daten erhält. Also das heißt, die Spezialisierung führt zuerst mal zu einer gewissen Datenauswahl, könnte man sagen, Reizauswahl. Wir sind ja umgeben von allen möglichen Dingen und Wesen. Eine Unmenge verschiedenster Reize stürmt auf uns ein und niemand kann sozusagen alle Reize vollständig prozessieren. Die Kognition über den Ton, die Spezialisierung bedeutet natürlich auch eine Präferenz, eine im Organismus angelegte Präferenz für eine bestimmte sensorische Dimension. Und das heißt, der Körper bekommt nur die spezifischen Daten und daraus können dann natürlich auch spezifische Erkenntnisse gewonnen werden. Nicht automatisch, aber das, was reinkommt, ist natürlich eine wesentliche Vorbedingung. Und das führt, zu spezifischen Erkenntnissen des Körpers wohlgemerkt, wir sind nicht beim Verstand, zu spezifischen Erkenntnissen des Körpers, die sind immer relevant für das Leben, weil das Leben ist nun mal die Angelegenheit des Körpers, der Körper bewältigt das Leben in erster Linie. Und diese spezifischen Erkenntnisse führen, man könnte sagen, zu besseren Entscheidungen. Und wenn ich jetzt sage bessere Entscheidungen, kann das insofern irreführend sein, weil wir denken dann sofort an erfolgreicher sein oder dieses ist besser oder jenes ist besser. Das wird natürlich im Durchschnitt damit einhergehen, aber das Kernstück ist, dass die Entscheidungen immer präziser ihnen entsprechen, das heißt ihrer Differenzierung. Es gibt ja zum Beispiel auch Situationen, da kann man fast nichts falsch machen. Es gibt jetzt eine Wahl zwischen zwei oder drei guten Möglichkeiten. Also an der Oberfläche betrachtet, egal welche Entscheidung Sie dann treffen, wird niemand sagen, das war eine falsche Entscheidung. Es hat ja funktioniert. Aber trotzdem werden nicht alle drei möglichen Entscheidungen dem spezifischen Wesen, das sie sind, gleich gut entsprechen. Das heißt, die Differenzierung der Kognition bedeutet, ich treffe die Entscheidung, die ganz spezifisch für mich die richtige ist, weil sie wiederum meine Differenzierung als ganzes Wesen unterstützt. Und das Gleiche gilt natürlich auch im umgekehrten Fall. Es gibt leider auch Situationen, wo es unter Anführungszeichen gar keine gute Entscheidung gibt, weil was immer Sie jetzt tun, ist im besten Fall, noch sagen wir mal, eine Verlustverringerung. Es gibt einfach Situationen, da gibt es keine wunderbare Lösung, wo man nachher als strahlender Sieger gleichsam hervorgeht. Aber auch da geht es eben nicht so sehr um die Quantität, die dabei rauskommt, sondern ist die Entscheidung, die ich treffe, entspricht die mir ganz und gar. Weil natürlich jede Entscheidung oder je präziser die Entscheidungen sind, die ich treffe, mir entsprechend, desto mehr wird mein eigener Prozess unterstützt. Desto schneller bzw. desto leichter führt der Weg dazu, dass ich wirklich ich selbst bin. Und praktisch kann man sich das so vorstellen, wenn sich diese Kognition über den Ton tatsächlich entfaltet hat, dann übernimmt sie an einem bestimmten Punkt die Führung der inneren Autorität oder des Entscheidungsfindungsprozesses. Und das macht die Entscheidungen in diesem umfassenden Sinne intelligenter. Was ich damit meine, ist Folgendes. Also, wie man seine Entscheidungen trifft, bleibt selbstverständlich unverändert gemäß Strategie und gegebenenfalls Autorität. Die Vorgangsweise an der Oberfläche ändert sich nie und auch hier nicht. Aber die gleiche Vorgangsweise basiert natürlich auf der im Körper vorhandenen Intelligenz. Das heißt, je eingeschlafener ich sage jetzt mal ganz frech, je dümmer der Körper gehalten wurde durch Konditionierung, desto weniger intelligent werden die Entscheidungen sein, auch dann, wenn sie korrekt getroffen werden. Es ist noch immer das Bestmögliche geschehen. Aber das Bestmögliche ist nicht immer das Bestmögliche im absoluten Sinn. Und so bedeutet also gleichsam der Aufschwung, die Entfaltung der Körperintelligenz, dass die Entscheidungen, die ich dann an der Oberfläche durch Strategie und Autorität treffe, in diesem Sinne besser werden, nämlich mir mehr und mehr entsprechend und oft natürlich auch vom Ergebnis her, weil sie sozusagen runder sind, weil sie mehr berücksichtigen, weil sie ja in einem umfassenden Sinne intelligenter geworden sind. Und dadurch wird klarerweise das Leben leichter und der Dekonditionierungsprozess deutlich unterstützt. Jetzt, wenn man sich das technisch vorstellt, was das bedeutet, der Ton, der jetzt eigentlich die steuernde Einheit ist, die steuernde Intelligenz, muss irgendwie die Linie erreichen. Die Linie, die wir bei der Designzone finden, diese Linie, die gleichsam die körperliche Rolle darstellt, die in einem Menschen angelegt ist. Und diese Durchschaltung vom Ton zur Linie, die setzt voraus, dass korrekt entschieden wird, nämlich über Strategie und Autorität. Darum ist es so wichtig, dass man PHS nicht versucht, als etwas Isoliertes zu betreiben. Sie können wunderbar PHS betreiben und Sie können auch, weil Sie PHS betreiben, die Kognition entfalten, aber wenn nicht korrekt entschieden wird, dann ist die Verbindung zwischen Ton und Linie unterbrochen. Wie das dann praktisch aussieht, wenn der Ton gleichsam durchgeschaltet ist zur Linie, das werden wir uns ganz zum Schluss ansehen. Aber jetzt wenden wir uns natürlich Ihrem Ton zu, weil jetzt ist ja die große Frage, was ist Ihre Kognition und was genau bedeutet das? Sie haben jetzt also den dritten Ton aktiviert und das ist zuerst mal ein linker Ton. Und ein linker Ton, warum? Na, weil die Töne 1, 2, 3 fixieren nach links und das tun sie deswegen, weil sie sozusagen selbst links sind. Das heißt also aktiv strategisch. Aktiv strategische Kognition, das heißt eine Wahrnehmung und Erkenntnis, die zu irgendetwas Konkretem dient. Ja, die immer sozusagen eine Absicht hat. Jede der Kognitionen, jeder der Töne, gehört zu einem Bewusstseinsfeld. Der erste und der zweite Ton gehören zur Milz und der dritte und auch der vierte Ton, die gehören zum Ajna. Also der dritte Ton ist seiner Natur nach direkt mit dem Ajna und damit dann natürlich auch, ich will nicht sagen mit dem Verstand verbunden, weil wir sprechen hier ja vom Gehirn. Wir sprechen hier vom Gehirn. Aber das Gehirn, und hier meint Gehirn jetzt Neokortex, ist selbstverständlich schlussendlich die Basis für den Verstand. Und hier in diesem dritten Ton haben wir die äußere Sicht, also das Sehen. Ganz banal, unter Anführungszeichen banal, das Sehen. Aber so banal ist es natürlich nicht, weil das Sehen und die Entwicklung des Neokortex sind engstens miteinander verknüpft. Also mit anderen Worten, die Entfaltung des visuellen Feldes und das Wachstum des Neokortex, die gehören zusammen. Die kann man eigentlich gar nicht trennen. Und tatsächlich ist es ja auch so, dass wir als Menschen eine extrem visuelle Spezies sind. Das, was wir sehen, ist unsere Welt. Und das ist sozusagen die Maya, nicht? Dieses Visuelle. Weil es ist dieses Visuelle, das gleichzeitig auch eigentlich eine Illusion ist. Ich weiß, das ist ein Wort, das man nicht gern hört, weil wir fühlen uns wohl in der Vorstellung, dass das, was wir sehen, die Realität ist. Aber das ist es nicht. Also, es gibt schon einen tibetischen Text aus dem 8. Jahrhundert, der feststellt, wenn wir etwas sehen, dann muss es doch irgendeinen Moment dauern, bis das, was ich draußen sehe, sozusagen hinein ins System kommt. Ja, wir würden sagen, eine Art Reizgeschwindigkeit. Und wenn das so ist, dann sehen wir doch eigentlich nicht das, was jetzt ist, sondern das, was ein ganz, 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 ganz kleines Stückchen davor war. Und genau so ist es. Wir sehen nicht das, was jetzt ist, sondern wir sehen im Grunde einen Forecast, den das Gehirn erstellt. Das Gehirn berechnet sozusagen vor, was im nächsten Augenblick passieren wird, basierend auf dem, was im letzten Augenblick passiert ist. In den allermeisten Fällen ist es natürlich zutreffend, aber es erinnert uns daran, dass wir eigentlich in einer durch das Gehirn konstruierten Realität leben und das Visuelle ist daran sehr stark beteiligt. Nichtsdestotrotz, das ist unsere Welt, wir navigieren in ihr. Und wenn Sie den dritten Ton haben, dann sind Sie also designed, das Sehen zu einer ganz besonderen Gabe zu entfalten. Und das muss man jetzt natürlich auch sagen. Dass wir in einer so visuellen Welt leben, bedeutet nicht, dass die Leute was sehen. Ja, also irgendwo hinschauen ist nicht das Gleiche wie etwas sehen, weil es geht jetzt nicht einfach nur um die optische Fähigkeit, etwas zu sehen. Es geht darum, was ich sehe, wenn ich hinsehe. Mit anderen Worten, welche Einsicht, welche Erkenntnis, welches Verständnis gewinne ich daraus, dass ich irgendwo hinsehe. Und das ist die eigentliche Kognition. Jetzt ist es natürlich schon so, dass wenn Sie den dritten Ton haben und wenn Sie Ihrem PHS längere Zeit folgen, dann besteht eine sehr gute Chance, dass sich auch Ihre, auch die sozusagen mechanische Sehfähigkeit verbessern kann. Also es gibt durchaus Berichte von Menschen, die jetzt kurzsichtig, weitsichtig, solche Dinge, also irgendeine Einschränkung ihrer Sehfähigkeit haben auf der mechanischen Ebene, dass es zu Besserungen gekommen ist. Aber es ist ganz wichtig zu verstehen, das ist nicht der entscheidende Punkt. Es geht jetzt nicht darum, dass man quasi zum berühmten Adlerauge wird, der aus 3 Kilometer Entfernung einen Büffel sehen kann, sondern es geht darum, was ich jetzt wirklich erkenne, wenn ich etwas anschaue. Ich kann ein Gesicht anschauen und sehe gar nichts, ja, außer einem Pickel. Oder ich kann in ein Gesicht sehen und erfasse die Seele dieses Menschen. Also das Sehen, das hier gemeint ist. Ra erzählt mal eine sehr schöne Geschichte. Da saß er mal mit einem Freund in irgendeiner Ruine und die schauen, während sie sprechen, schauen sie auf eine gegenüberliegende Wand. Und sein Freund, der hatte also diese Kognition, äußere Sicht. An einem bestimmten Punkt springt er auf, läuft rüber zu dieser anderen Seite der Wand und holt tatsächlich aus der Mauer einen seit langer Zeit verborgenen Schatz heraus. Also das ist diese Fähigkeit zu sehen. Also wir wissen nicht, wie viele Menschen haben im Laufe von 20, 30, 40 Jahren auf diese Wand gestarrt und nichts gesehen. Und der dritte Ton ist eben dazu da, zu sehen, ja fast möchte man sagen, was andere nicht mehr sehen. Es ist eben gemeint, es ist designed, eine besondere Gabe zu sein. Jetzt muss man dazu sagen, das Ajna funktioniert nicht ständig. Das Ajna funktioniert periodisch. Das heißt, die Gabe, man darf von dieser Gabe, vom dritten Ton, darf man nicht verlangen, dass er immer gleich gut zur Verfügung steht. Der muss Pausen machen. Ja, das hat auch hormonelle Gründe. Also man kann auch das Ajna, man kann den Neokortex, man kann den nicht überanstrengen. Nicht? Der kann eine Zeit lang an sein und dann muss er aber auch wieder ein bisschen aus sein dürfen. Und die Kognition, die damit verbunden ist, für die gilt das Gleiche. Also diese Fähigkeit durch das Sehen eine über das Normale weit hinausgehende Erkenntnis zu haben, die dürfen Sie jetzt nicht verlangen 24 Stunden täglich, sondern die wird immer wieder da sein und dann auch immer wieder nicht. Und jetzt liegt natürlich in diesem dritten Ton und auch darin, dass er dieses aktiv-strategische besitzt, da ist jetzt auch eine Schwierigkeit, die damit einhergeht. Und eine, die nicht kleiner wird, wenn sich die Kognition entfaltet. Wir sprechen ja immer vom Nicht-Selbstverstand. Und der Verstand ist natürlich basierend auf dem Gehirn. Der Verstand selbst weiß das meistens nicht oder will es nicht wissen, aber es ist bei objektiver Betrachtung ganz klar, nicht? Ohne Gehirn wird es wohl kaum einen Verstand geben. Und dieser kleine Verstand, nicht? Der Nicht-Selbstverstand, der uns da seine Entscheidungen einreden möchte, der ist ja auch immer strategisch. Und dass der überhaupt existieren kann, dass es den überhaupt gibt, verdankt er der Existenz des dritten Tons. Das heißt, für Menschen, die den dritten Ton haben, kann das Aussteigen aus dem Verstand als Autorität ganz besonders schwer sein. Das ist noch viel schlimmer auf der schwarzen Seite, aber dieser auf der körperlichen Seite, dieser dritte Ton, das kann man sich so vorstellen wie die mögliche Grundlage für einen strategischen Verstand, der dann behauptet, er kennt sich aus und möchte die Entscheidung antreffen. Und insofern sollten Sie auch gleichsam reflektieren oder sich bewusst sein, dass in dem Maße, in dem sich Ihre Erkenntnisfähigkeit durch das Sehen verbessert, in gewisser Weise auch die Gefahr größer wird, nicht größer wird, dass sich der Verstand durchsetzt, sondern dass seine Werkzeuge, ja, wenn er sozusagen gefüttert wird vom Gehirn, wenn ich das so sagen darf, dass seine Werkzeuge glaubwürdiger werden für sie. Der Verstand wächst gleichsam mit. Und darum ist es beim dritten Ton ganz besonders wichtig, es ist für alle wichtig, aber beim dritten Ton ist es ganz besonders wichtig, dass das PHS eingebettet bleibt in das Experiment von Strategie und Autorität. Es ist noch aus einem ebenfalls sehr, sehr gewichtigen Grund erforderlich. Wir haben ja das Thema, dass sich die Kognition entfalten soll. Warum? Nur damit sie uns dienlich ist, damit sie zu einem besseren Leben führt, damit sie zu besseren Entscheidungen führt. Und damit die Kognition, wenn sie erwacht ist, jene Ebene erreichen kann, wo wir unsere Entscheidungen treffen, sozusagen die Ebene der normalen Körpergrafik, das, was wir eben über Strategie und Autorität tun, das funktioniert nur, wenn ich Strategie und Autorität folge. Also in dem Moment, wo ich mentale Entscheidungen treffe, nützt mir die Kognition nichts, weil sie dann gleichsam nicht durchkommen kann an die Oberfläche. Es ist dann so, als wäre sie abgeschnitten. Also ohne Strategie und Autorität, das ist quasi der entscheidende Schlusssatz hier, geht nichts. Die Kognition, egal wie entwickelt sie ist, kann uns nicht helfen. Aber wenn sie entwickelt ist und durchkommt, dann übernimmt sie die Führung der inneren Autorität oder des Entscheidungsprozesses. Und das ist natürlich von großem Wert, weil dadurch die Präzision dieser Entscheidungen besser wird. Wir denken ja häufig, wenn wir über Entscheidungen sprechen, wir denken so leicht in Kategorien wie eine gute oder eine schlechte Entscheidung. Aber sehr oft stimmt das so nicht. Sehr oft sind die Möglichkeiten, die zur Verfügung stehen, sozusagen verschiedene graue Entscheidungen. Die sind nicht alle wunderbar und die sind nicht alle schrecklich, die sind irgendetwas dazwischen. Und die Frage ist daher dann sehr oft nicht, eine gute oder eine schlechte Entscheidung zu treffen, sondern eine Entscheidung, außerdem woher wollte man das wissen, sondern eine Entscheidung, die mir als dem Menschen, der ich bin, wirklich entspricht. Also die präzise meiner Differenzierung entspricht und sie dadurch auch weiter unterstützt. Und das ist es, was die in ihrem Fall diese äußere Sicht leisten kann, wenn sie an die Oberfläche kommt und die Art und Weise, wie ich sie quasi anzapfen kann, die Art und Weise, wie sie sich auswirken kann, ist eben, wenn ich Strategie und Autorität folge. Nachdem Sie jetzt beide möglichen PHS-Varianten gehört haben, ist es, glaube ich, klar geworden, dass vom praktischen Standpunkt her, was das eigentliche PHS betrifft, kein großer Unterschied besteht. Weil egal ob sie jetzt noch links oder rechts definiert sind, es geht immer darum, die Nahrungsmittelauswahl so weit einzuschränken, dass relativ weniges überbleibt, das sich dann selbstverständlich automatisch auch immer wieder wiederholt. Und dass Sie jetzt theoretisch, sollten Sie rechts fixiert sein, Geschmack geschlossen haben, das heißt eigentlich schon von vornherein wüssten, was für Sie richtig ist oder nicht, auch ohne zu kosten, das ist richtig, nützt Ihnen jetzt aber nichts mehr, weil nach menschlichem Ermessen ist es eben wegkonditioniert worden und daher müssen Sie genauso einen Prozess des Rückwärtsgehens, des forschenden Einschränkens durchlaufen, wie wenn Sie noch links fixiert sind. Also mit anderen Worten, in Ihrem eigentlichen Prozess können Sie jetzt überhaupt nichts falsch machen. Es geht definitiv um die Frage, was können Sie weglassen und was sollte auf alle Fälle bleiben, als einen Einstieg in den Prozess. Und auch diese Tabula rasa, das auch mal alles rausschmeißen, was im Augenblick an Lebensmitteln in Ihrem Haushalt ist, dieses von neu beginnen, das ist für die Rechten ganz besonders empfohlen, aber schaden tut es den Linken auch nicht. Also auch wenn sie sich zu diesem Schritt durchringen, wird es ihnen in jedem Fall den Start in diese neue Ernährungsweise erleichtern. Das, wo sie eher eine Chance auch haben, draufzukommen, ob sie rechts oder links fixiert sind, das ist eben einerseits der unterschiedliche Körper, ein aktiv strategisch fokussierter Körper, der in der äußeren Sicht zentriert ist, ist schon sehr anders als ein passiv aufnehmender Körper, der in der Innenschau zentriert ist. Und der Unterschied wird umso deutlicher werden, je länger Sie Ihrem PHS folgen. Weil das führt ja automatisch zur Entfaltung des Tons, egal welcher es ist. Und indem er sich entfaltet, wird es für Sie auch leichter werden, den zu erkennen. Also so ungefähr dürfen wir dem vertrauen. Also quasi eines Tages werden Sie es wissen. Aber für den PHS-Prozess, der Schlüssel ist, ist es jetzt mal gar nicht entscheidend. Insofern könnte man sagen, haben Sie Glück. Daher gibt es auch gar keinen Hinderungsgrund, da einzusteigen. Außer natürlich, Ihre Strategie und Autorität würde Nein dazu sagen. Ich wünsche Ihnen bei diesem Prozess jedenfalls viele interessante Erfahrungen und Erfolg. Sollten in diesem Prozess an irgendeiner Stelle Probleme oder Fragen auftauchen, dann sind Sie herzlich eingeladen, uns das per E-Mail zukommen zu lassen. Wir werden sehr gerne diesen Prozess unterstützen und hoffen dadurch natürlich auch, an praktisch weiter sozusagen zu lernen, dadurch, dass wir mit vielen persönlichen Erfahrungen in Kontakt kommen. Also das ist dann ein ausgeglichenes Geben und Nehmen. Für heute sage ich vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit und vielleicht auf Wiederhören.